Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Veränderung heißt das Thema heute. Und ich versuche das kurz einzuklinken in die letzten zwei Sonntage. Für die, die nicht da waren, wird das jetzt kaum was helfen. Aber die, die da waren, können sich vielleicht kurz erinnern. So durch die Reihe begleiten uns immer die vier Sehnsüchte, die ich beschrieben habe, von der ich glaube, dass sie fast jeder Mensch kennt und teilt. Das war die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach Beziehung, der Hunger nach Schönheit, und auch letztlich eine Suche, wie unterschiedlich sie auch aussehen mag, nach Spiritualität. Und Sehnsucht entsteht ja immer da, wo etwas nicht so ist, wie es ist, wie es sein sollte, meine ich, nicht so ist, wie es sein sollte, aber man sich damit auch nicht zufrieden geben kann, sondern irgendwie ahnt, es müsste, es könnte aber anders sein. So, und in dem ersten Sonntag habe ich versucht zu erklären, warum Gnade Gottes, und ich habe das beschrieben als Zuwendung Gottes zu uns Menschen, Antwort gibt auf diese Sehnsüchte. Ich habe letzten Sonntag versucht zu beschreiben, dass die Gnade Gottes uns frei macht, ein Leben zu leben, wo diese Sehnsüchte mehr und mehr zur Ruhe kommen, wo Beziehung geheilt wird, wo Gerechtigkeit erlebbar wird, wo wir eine Beziehung zu Gott bekommen und so weiter. Und heute geht es darum, dass aus dieser Freiheit jetzt tatsächliche Veränderung entsteht. So, Gnade ermöglicht ein Leben in Freiheit und diese Freiheit soll nun wirklich ein verändertes Leben bewirken oder, um es mal ganz groß zu sagen, eine veränderte Welt. So, die Frage ist, wie? Wie? Denn Veränderung, wissen wir, ist eine ganz mühsame Geschichte. Seit die Ferien rum sind und ich wieder arbeite und meine Kinder zur Schule gehen, morgens früh, muss ich zum Beispiel etwas daran ändern, dass es normal ist, um 8 Uhr aufzuwachen und um 9 Uhr aufzustehen. So, ich muss also meinen Biorhythmus wieder verändern. Was ganz gut dabei hilft, sind die Sonntagmorgende, weil da stehe ich eigentlich immer am frühesten auf. So, und jetzt... Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe über die Jahre eine Entdeckung gemacht, die, glaube ich, revolutionär ist. Der Mensch hat, ich kann das so fast als gesicherte Erkenntnis hier weitergeben, ein bisher unentdecktes Organ in sich, das den gesamten Körper durchzieht und mit einer zähflüssigen Substanz angefüllt ist. Und ich nehme an, dass es so ein bisschen geformt ist wie eine Sanduhr, aber mit ganz vielen solchen Engstellen, durch die zähflüssige Substanz sehr schwer sich nur in diesem Organ verteilen kann. Und dieses Organ hält, wenn du dich mehrere Stunden mal in der Waagerechten liegst, dann verteilt sich diese Flüssigkeit und dann hält dich dieses Organ in einer gewaltig schweren Waagerechten. So, in Fachkreisen nennt man das die stabile Seitenlage. So, und jetzt wachst du auf und du merkst dann, es ist dir rein körperlich, biologisch, im Grunde unmöglich, die Senkrechte einzugehen, ja? Weil dieses Organ jetzt eben irgendwie den Schwerpunkt so verlagert hat und du fühlst dich sozusagen wie mit dem Bett verwachsen. Wir sehen heute zwei Clips, die man auch nicht zeigen müsste, weil sie über das, was ich hier sage, gar nicht hinausgehen, aber die euch vielleicht helfen, euch ein bisschen daran zu erinnern und wo man auch ein bisschen lachen kann. Der erste ist dieser hier. Also Veränderung ist jeden Morgen eine, ich weiß, es gibt Menschen, denen geht das gar nicht so, ja, aber einigen, ist jeden Morgen eine schier übermenschliche Leistung. Und wenn du dann mal stehst, dann spürst du wieder dieses Organ, was eigentlich ständig dich noch in die Waagerechte ziehen will, ne? Also es dauert einfach eine Zeit, bis diese Flüssigkeit sich neu verteilt, der Schwerpunkt sich anders verlagert und bis die Senkrechte plötzlich die normale menschliche Position wird. Und Kaffee verdünnt diese Flüssigkeit. So ist jedenfalls meine Theorie. Also. Ich weiß, dass das biologische Phänomen bisher nur auf empirischen Daten beruht. Ich habe das noch nicht irgendwie entdeckt. Aber ich dachte, Mediziner unter euch könnten da vielleicht mal schauen. Und wenn ihr irgendwann den Nobelpreis bekommt dafür, dann erwähnt mich namentlich. Das. Okay, also jetzt, ab jetzt wird es ein wenig ernster. Veränderung ist schwierig, weil Menschen träge sind, weil Beziehungskonstellationen träge sind und man sich zum Beispiel nicht sagt, ab heute sind wir anders. Ab heute gehen wir anders miteinander um, irgendwie. Gemeinschaften, auch Kirchen, sind träge. Gesellschaften sind träge. Und frei zu leben, also vom letzten Mal her Freiheit, ne? Und über Jahre eingefahrene Situationen, Verhaltensweisen, Lebensmuster jetzt zu überwinden, zum Guten zu verändern, also sozusagen aufzuwachen, so, Veränderungsbedarf zu erkennen, aber dann wirklich auch aufzustehen. Und nicht nur zu sehen, was man ändern könnte und müsste, sondern es zu tun. Das ist unglaublich schwierig. Aufwachen ist nämlich nicht dasselbe wie aufstehen. Die zwei Dinge sind unterschiedlich. Also aufwachen, finde ich, tun wir ziemlich oft. Letzte Woche ein Mann in der Münchner S-Bahn da, Zivilcourage zeigt und dafür umkommt. Da sind wir aufgewacht. Wenn ein Mensch dich heftig kritisiert, vielleicht mit Tränen in den Augen und ein Teil davon trifft sogar die Wahrheit bei dir, dann wachst du auf. Wenn Gletscher schmelzen, machen wir auf. Wenn Amnesty International Unterschriften sammelt, oder wenn du einen aufrüttelnden Film siehst oder Buch liest oder wenn die Ehe von guten Freunden kaputt geht, von der du dachtest, also meine ist auch nicht besser. Oder, also wenn solche Dinge passieren, dann wachen wir in der Regel auf. Und wir denken, es muss sich was ändern. Es muss sich wirklich was ändern. Ich muss mich ändern. Aber aufstehen ist was anderes als aufwachen. Wirklich dann etwas aktiv zu tun. So. Manchmal hat sich die christliche Theologie in ein Hilfskonstrukt geflüchtet. In die Aussage nämlich, ja, es ändert sich nichts. So wirklich. Der Mensch ändert sich nicht. Aber dafür ist genau die Gnade Gottes ja da. Also sie ist sozusagen das, was weiterschlafende Leute beruhigend zuflüstert, ist schon okay. Ist schon okay. Also ihr lernt heute viel, ihr habt was über Biologie und Medizin eben gelernt, jetzt die sogenannte, in Fachkreisen genannte Schlafweitertheologie. Schlafweitertheologie. Manchmal haben Christen aus dem gnädigen Gott einen gemacht, der sozusagen an unserer Bettkante sitzt und uns den Kopf tätschelt und sagt, ja, ich hätte dich gern wach, so aktiv, ne? So lebendig irgendwie, erfüllt von einer Leidenschaft, vielleicht sogar von einer wütenden Leidenschaft manchmal. Auf Dinge, die verändert werden müssten. Oder von einem Willen, es besser zu machen. Ich hätte dich gerne erfüllt. Aber wenn du dich schwach fühlst, wenn heute so ein Tag ist, wo du irgendwie sich so krank fühlst und liegen bleiben willst und so lustlos, und wenn du dich gefangen fühlst in deiner Situation, weißt du was? Ist schon okay. Meine Gnade toleriert das. Schlaf weiter. So. Die Schlafweiter-Theologie. Klar macht das die Gnade Gottes klein, ne? Also, Gnade Gottes wird dann furchtbar kraftlos. Sie bewirkt eigentlich nichts. Fast. Nichts bis wenig. Aber man sagt irgendwie dann so, Gottes Job ist es halt eben, nachsichtig zu sein. Und sein Job ist es im Grunde, uns quasi im Schlafanzug schlafend in den Himmel zu tragen. Ja, wo wir aus eigener Kraft halt nicht ankommen. So. Manche glaubende Christen legen Gnade Gottes in dieser Weise aus. Paulus hat mal gesagt, über Veränderung im Grunde und über Schwachheit hat er da geredet und über Kraft. Paulus hat mal gesagt, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe mal den Text dabei, den längeren, ihr könnt ihn mal durchlesen gerade. Oder weißt du, ich lese ihn vor, aber ich habe ihn hier, nicht hier, ich muss mich umdrehen. Mach mal die andere rechte auch noch auf. Und er meint damit Gott, hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Also in unseren Worten, darum bin ich stolz auf meine Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also, Paulus würde zu der Schlaf-Weiter-Theologie sagen, er würde sagen, und er hat das sogar über sich selbst gesagt, hier in dem Text klingt es an, ja, ich bin schwach, ja, ich bin ans Bett gefesselt, ich kann mich nicht verändern, jedenfalls kaum. Ich komme selten über gute Vorsätze hinaus. An einer Stelle sagt er, ich tue ständig, was ich nicht tun will. Und dann gibt es da auch noch viele hinderliche Missstände in meinem Leben, die mich dauernd hindern. Also manchmal geht mein Schiff unter, manchmal sitze ich im Knast, manchmal werde ich verprügelt. Krank war er in dieser Stelle, da erzählt er vorher davon, dass es eine Krankheit gibt, die ihn irgendwie platt macht manchmal auch. Und er sagt, das könnte sich verändern, aber es ist nicht so. Ja, ich bin schwach, so würde er sagen, aber er würde auch betonen, das tut er hier, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig und das heißt, da ist eine Kraft, die kann etwas tun, was ich nicht tun kann. Und so, und darum kommt er zum Schluss, also wenn ich schwach bin, bin ich stark, gerade dann. So. Er hat so an anderer Stelle gesagt, deswegen kann ich alles. Ich kann alles durch die Kraft, die mich dazu fähig macht. So. Und er nennt die Gnade, also das nicht stark sein müssen, ist das ja eigentlich, ne? Das nicht können müssen, das ist Gnade, seine Kraft. So. In dem kleinen Buch, was man am Büchertisch kaufen kann und was auch den Titel No More Blues trägt, da gibt es eine kleine Geschichte drin, von der man wie meistens nicht nachprüfen kann, ob sie wahr ist, aber sie ist nett. Angeblich ein kanadischer Professor, der eine gute Schülerin hat, die in der Lage wäre, Supernoten zu schreiben, die das Ding begreift und so, aber die mit Druck ganz schwer umgehen kann. So. Und er sagt ihr, als sie dann bei ihm im Seminar ist, er sagt ihr, sie werden am Ende dieses Seminars von mir die bestmögliche Note bekommen, egal was sie tun. Selbst wenn sie hier nie erscheinen. Ich werde ihnen die bestmögliche Note geben, denn ich weiß, sie könnten es können. So, und die Geschichte erzählt sozusagen, dass in dieser Freiheit, in dieser Gnade, sie das entwickeln kann, was sie kann und dann tatsächlich die guten Noten schreibt. So. Also, Energie zur Veränderung, und das ist eigentlich auch das christliche Credo, entsteht nicht durch Druck, sondern durch Freiheit, durch einen unendlichen Vertrauensvorschuss, der selbst dann nicht aufhört, wenn ich ihn missbrauche. So. Man könnte das ja antiautoritäre Erziehung nennen. Ne? Man könnte also vielleicht sagen, antiautoritäre Erziehung würde funktionieren, wäre eine super Idee, wenn die Welt komplett so ticken würde, wie Gott tickt. Ich würde sagen, versucht es nicht bei euren Kindern, das geht schief. Aber Gott geht letztlich so mit uns um. Gott geht letztlich so mit uns um. Ich will nicht sagen, dass Gott nicht autoritär ist oder eine Autorität ist. Ne? Aber er glaubt daran, dass Gnade und Freiheit mehr, besser eine Kraft zur Veränderung entfaltet als Druck. So. Jetzt muss noch mehr gesagt werden. Ich habe vor 2 Wochen betont, Gnade, das ist letztlich, wenn Gott sich uns zuwendet, total bedingungslos sich uns zuwendet. So wie der Professor in dem Beispiel, das er im Prinzip tut. Ne? So. Und er hat sich uns zugewendet in Jesus Christus, da haben sich Himmel und Erde berührt. So. Und was heute betont werden muss, diese Gnade Gottes, die hat sich uns nicht kurz zugewendet, damit wir eine Möglichkeit haben, wie wir, obwohl wir nichts verändern, irgendwie trotzdem irgendwie von Gott gemocht werden oder so und in den Himmel kommen oder was weiß ich. Und die hat sich uns nicht kurz zugewendet, um dann wieder zu verschwinden und im Jenseits auf uns zu warten, sondern Gnade hat sich sozusagen, Gott hat sozusagen die Gnade zu einer dauernden Anwesenheit hier auf der Welt gemacht. So. Er hat sich entschieden, dauerhaft anwesend zu sein. Um hier Freiheit mehr und mehr durchzusetzen, damit mehr Gerechtigkeit entsteht, mehr Schönheit, mehr Beziehungsfähigkeit und auch mehr Beziehung zu ihm. Und die biblische Sprache drückt diese Anwesenheit Gottes oder diese Anwesenheit der Gnade so aus. Gott gibt uns seinen Geist. Gottes Geist ist sozusagen die Formulierung für Anwesenheit, dauernde Anwesenheit Gottes in unserem Leben. Dauerhafte Gnade. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man den Geist Gottes die gebündelte Gnade Gottes nennen. Irgendwie. Gebündelte Zuwendung. Damit sich in Freiheit das verändern kann, was sich verändern muss. So. Aber diese Kraft, die meint Paulus, die Schwache stark macht, die setzt sich in unserem Leben nicht einfach so durch. Und in dieser Welt auch nicht. Also, sonst sähe die Welt schon anders aus, wenn sie das einfach unabhängig von uns tun würde. wir sähen anders aus, wenn wir unabhängig von uns selbst irgendwie bessere Menschen würden. Gott verändert die Welt, das glaube ich, sein Reich kommt, das glaube ich, aber es kommt nicht ohne uns, es kommt in meinem Leben auch nicht ohne mich. Gott verändert dich, aber nicht ohne, dass du, und jetzt bin ich wieder beim Bett, ohne dass du bereit bist aufzustehen. Er gibt dir seinen Geist, die gebündelte Gnade, aber sie regelt die Dinge nicht, solange du im Bett liegst. So, ich will das an ein paar Bibeltexten zeigen, diese Verknüpfung seiner Kraft aber mit unserem Leben. Das sind alttestamentliche Texte und einer aus dem Neuen. Der erste aus Jeremia 31. Gebt Acht, sagte der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diese Befreiung, da ist übrigens das Bild in der Bibel für Freiheit, diese tatsächliche Befreiung. Ne? Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen bin. Also das jüdische Volk hat erlebt, es wird befreit, tatsächlich politisch befreit. Sie haben Gnade erlebt, totale Zuwendung Gottes und ein Bund dieses Gottes auch noch mit den Menschen. So, aber verändert hat sich nichts. Ich lese weiter. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Also dieses Gesetz, die jüdische Tora, das ist sozusagen Ausdruck dieses Bundes von Gott mit den Menschen. Und sozusagen der erklärte Wille Gottes, so irgendwie. So sollt ihr leben, so würde Leben in Freiheit aussehen oder so würde Leben auch in Freiheit führen. So lebt man in einer gerechteren Welt, in der Schönheit sich entfalten kann. Man kann sagen, das Gesetz, das jüdische Gesetz, versucht das zu beschreiben, wie das aussehen würde. Der Mensch ist dadurch auch, könnte man sagen, aufgewacht. Aber nur in Ansätzen aufgestanden und viel öfter wieder hingefallen. So, das ist die Geschichte, die das Alte Testament erzählt. Denn wir sind zu träge. Zu wissen, was gut ist, heißt noch lange nicht, dass wir das dann auch tun. Und hier formuliert Gott sozusagen seinen Traum. Ich werde, oder ja, es wird in eurem Herz sein. Ihr werdet nicht mehr müssen, ihr werdet nicht mehr sollen, sondern ihr werdet wollen. Ihr werdet Veränderung von Herzen wollen. Jeremia. Hesekiel beschreibt das noch dasselbe, finde ich, in einem anderen Bild. Wieder ist das hier, Gott spricht hier in der Ich-Form. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch auch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben und die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Der Kern in beiden Texten ist, ein starker neuer Geist in einem schwachen menschlichen Herzen. Oder ein starkes neues Herz in einem schwachen menschlichen Körper. Und das verändert die Welt. Und es verändert die Welt so, wie es Gebote, Druck, nicht kann. So, in dem Neuen Testament ist der klassische Abschnitt, den man dazu findet einer, den Paulus beschreibt, wo er beschreibt, wie Gottes Geist das tut. Wie ein verändertes Herz, was ein verändertes Herz bewirkt. Zuerst beschreibt er die dunkle Folie, also das, was passiert, wenn Menschen so tun, was sie eben so tun. Und er ist da relativ schonungslos. Er sagt, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig. Nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, barkische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltung, Neid, Trunk, Fresssucht und vieles dergleichen. Ich sage euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in der neuen Welt. Man kann das so hören, Gott wird sie bestrafen, dass sie nicht dabei sind. Oder man kann sagen, so funktioniert es nicht. So wird die Welt nicht kommen. So werdet ihr nicht erben, was eigentlich passieren könnte. Hier merkt man sozusagen die Schlaf-Weiter-Theologie. Die wird scheitern. Nur das Gegenteil von einfach weiterschlafen und ich bleibe, wie ich bin, ist auch nicht aus dem Bett gejagt werden, sich Druck machen, sozusagen das Gesetz, ne? Sondern er sagt jetzt, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Im Grunde sagt er, das, wovon Jeremia und Hesekiel träumten, das ist seit Jesus eine reale Möglichkeit geworden. Die Welt könnte sich verändern, ich könnte mich verändern, nicht weil ich endlich aufgewacht bin und jetzt schnalle, oh, ich muss unbedingt, sondern weil eine Kraft der Veränderung etwas in mir wachsen lässt. Nur diese Kraft, dieser Geist Gottes, die hat sich mit mir verbunden. Die tut das nicht ohne mich. Die hat sich mit denen verbunden, die ihm vertrauen, die seine Gnade erlebt haben, die befreit wurden durch Christus. Und sie entwickelt im schwachen Menschen in uns diese Kraft. Aber sie tut es nur in und mit uns. Nicht außerhalb von uns, unabhängig von uns. So dass wir liegen bleiben können und sagen, veränder die Welt da draußen. Veränder mich am besten gleich mit. Also, ich mache jetzt noch mal einen Anlauf zu dieser Frage. Wie kann denn Veränderung wirklich passieren? Und jetzt komme ich zu drei Punkten zum Schluss. Ich glaube, das Erste, was wir tun müssten, was Veränderung bringen würde, wäre Gottes Kraft. Und das ist eigentlich nichts anderes als Gottes Gnade oder Gottes Lebensgeist wahrnehmen. Also ich will nicht sagen, dass diese drei Begriffe dasselbe meinen. Ja, aber wenn ich Gottes Kraft meine, dann kann man das genauso auf Gottes Geist oder Gottes Gnade übertragen. Wir müssten es wahrnehmen. Ich glaube, das Erste Wichtige ist, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass der Himmel auf der Erde ist. Wir leben meistens so, als ob das überhaupt nicht ist, als ob Gottes Kraft gar nicht da ist, als ob sie keinen Einfluss auf unser Leben hat. Wir denken vielleicht, wenn wir irgendwie glaubende Menschen sind, ja, meinetwegen hat Gott irgendwelche Pläne für Veränderungen und meinetwegen kann er wahrscheinlich auch großartige Dinge, aber in meinem Alltag erwarte ich das nicht. In meinem Alltag gilt, es ist, wie es ist, meistens. Kannst du nichts machen, so. Und damit haben wir das Gefühl, ist die Realität wesentlich treffender beschrieben, als wenn einer sagt, alles wird gut. Die veränderte Kraft Gottes, wo ist sie denn? Ich kann sie kaum wahrnehmen. Ich habe letzte Woche darüber ein bisschen nachgedacht, auch an einem dieser Abende, diesen Search-Abenden. Ich habe gedacht, nun, wenn du die Welt durch die Brille des Glaubens anschaust, dann siehst du sie überall. Dass dein Herz schlägt, ist durch die Brille des Glaubens gesehen eine Auswirkung der Kraft Gottes. Dein Herz würde nicht schlagen, so würde der christliche Glaube sagen, wenn Gott seine Kraft, seine Lebenskraft aus der Welt abzieht. Leben an sich ist Gottes Gnade. Leute sitzen hier, die haben Kinder gezeugt und sie gesehen, wie sie auf die Welt kamen. Man könnte sagen, sag nicht, du hast Gottes Schöpferkraft noch nicht gesehen. Natürlich kann ich das nur sagen, wenn ich durch die Brille des Glaubens schaue, ne? Die Kraft des Wachstums von diesen Früchten, die Paulus beschreibt, die kannst du im Grunde schon sehen, wenn du nur deinen Rasen nicht mehr mähst. Versteht ihr, was ich sagen will? Also natürlich sind da Unterschiede, ne? Aber wir könnten die Augen aufmachen und wir würden Gottes Kraft überall sehen. Gottes Anwesenheit. Der Entwurf des Glaubens, das Weltbild des Glaubens, sieht Gott in allem, was lebt, am Werk. So, in jedem Ding und Wesen, was wir schön nennen, sieht der Glaube einen Hinweis auf Anwesenheit Gottes. So, ich glaube, ein Teil der Freiheit, die der Glaube uns schenken könnte, nur ein Teil, aber ein Teil läge darin, zu sehen, wo überall die Kraft Gottes am Werk ist. Und irgendwie tut das ziemlich gut, das zu sehen. Und darum wieder an Veränderung zu glauben, an Wachstum zu glauben, so wie ich es in meiner Welt entdecken kann. So. Jetzt ist das natürlich zu wenig, ne? Ich verändere mich noch nicht nur, weil ich einen Schmetterling sehe, der irgendwie aus einer Raupe ein Schmetterling geworden ist. So. Deswegen der zweite Punkt, der Augenblick, wo sich entscheidet, ob diese Lebenskraft mein Leben wirklich verändert, an dem oder dem oder dem Punkt. Der liegt da, wo ich im Vertrauen auf diese Kraft aufstehe, obwohl ich mich zu schwach fühle. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was du heute mitnehmen willst. Ein gefährlicher Satz, aber ich sage ihn trotzdem. Wir müssten Ja-Sager werden. Und jetzt schauen wir wieder einen kleinen Clip zu diesem Thema. Ich glaube tatsächlich, dass wir Ja-Sager werden müssten. Ich meine das jetzt nicht in Bezug auf Abenteuer, obwohl das vielleicht das Leben tatsächlich auch lustiger macht. Ich meine das auch übrigens nicht in Bezug auf Ansprüche anderer. Also manche von uns müssten Nein-Sager werden. Also lernen auch mal Nein zu sagen, ne? Sonst klappen sie zusammen. Aber wir müssten Ja-Sager werden in Bezug auf den Glauben, dass Veränderung möglich ist. Denn die Dinge, unter denen du leidest, wo du sagst, ich würde gern Veränderung sehen, sind meistens Dinge, in die du selbst irgendwie auch verstrickt bist. Es gibt Dinge, die liegen außerhalb deines Einflussbereiches. Ja, also da kannst du nichts ändern, außer beten. Okay, würde ich sagen. Das ist sogar mein erster Punkt. Wir müssen Ja sagen zur Fürbitte. tu das Beten, denn es ist eine Art der Beteiligung und eine Art, diese Kraft Gottes, die in Schwachen mächtig ist, auszuleben. Ja, Beten ist im Prinzip die einfachste Beteiligung an Gottes veränderndem Wirken. Aber sie ist nötig. Ich finde das eigentlich komisch, dass es nötig ist. Aber es ist so. Aus irgendeinem Grund will Gott uns an dem beteiligen, was nur er tun kann. Ja sagen zur Fürbitte. Wir verwickeln uns sozusagen, wenn wir für etwas beten, mit da rein. Und Gott scheint das zu wollen, dass wir nicht einfach nur sagen, mach du das, ich kann es nicht, sondern dass wir uns verwickeln lassen in Veränderung. Warum sollten wir Gott um etwas bitten, was nur er tun kann? Und von dem wir wissen, dass er es will. Das ist ja eigentlich das. Ja? Also, warum soll ich Gott bitten für mehr Gerechtigkeit? Das ist ja genau das, was er möchte. Warum soll ich ihn darum bitten? Eigentlich ist es nicht ganz logisch. Und trotzdem, wir merken das doch, beteiligt uns Gott dadurch. Und manchmal merken wir zum Beispiel auch, Gebet wird intensiver, je mehr wir beteiligt sind an der Sache. Ja, für den Weltfrieden beten einmal im Jahr ist eine ganz andere Sache, als für Frieden vor meiner Haustür beten oder mit meinem Nachbarn. Irgendwie ist dieses Gebet viel kraftvoller, weil Gott uns gern beteiligen will an den Dingen, die sich verändern können. Er tut das nicht einfach ohne uns. Es liegt im Wesen von Gottes Mission auf dieser Welt, dass er es durch uns tun will. Und Gebet ist eine Form. Gebet ist keine Form von Magie, wo wir irgendwie Gott beschwören, etwas zu tun, was er nicht tun will, sondern Gebet ist eine Form des aktiven Aufstehens, würde ich sagen, für Veränderung. Gebet ist eine Form, eine Ausdruck dessen, dass da ein Geist in uns ist, der Kraft hat. So. Nur Beten allein reicht manchmal tatsächlich nicht. Es gibt manchmal Dinge, oft Dinge, für die wir nicht beten können, ohne dass wir auch handeln. Dass wir nicht handeln, macht das Gebet praktisch fast zur Heuchelei. Also vielleicht kennt ihr diesen Witz, wo jemand um einen Lottogewinn betet und er betet und betet und betet und Wochen und Woche gewinnt er nicht, bis Gott ihm irgendwann antwortet und sagt, Junge, gib mir eine Chance und kauf ein Los. Also manchmal braucht das Gebet, oft braucht das Gebet unsere Aktivität, sonst ist das Gebet irgendwie hirnlos. Besonders da, glaube ich, ist das so, wo es um unsere persönliche Veränderung geht. Um diese Früchte des Geistes, Freundlichkeit, Güte, Liebe. Meine Erfahrung, dass Gott etwas an mir ändert, wo ich überhaupt kein Engagement zeige, die sind echt gering. So. Ich weiß nicht, was es bringt, mach mich zum netteren Menschen, aber ich bin nicht netter. Ich versuche es noch nicht mal. Meine Erfahrung ist aber, dass Gott da, wo ich bete und es versuche, viel mehr ändert, als ich dachte. So. Das ist, glaube ich, dieses, ich schreibe meinen Willen in euer Herz. Ich gebe euch ein neues Herz. Und wenn ihr wollt, dann geht etwas. Dann könnt ihr wollen und dann könnt ihr aufstehen. Und dann setzt du, kleiner Mensch, in deinem schwachen Leben meinen Geist frei. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du handelst sozusagen, als ob du stark wärst. Weil du daran glaubst, da schlummert eine Kraft in mir. Ich glaube, du brauchst zum Beispiel nicht zu beten, lass mich mit dem Rauchen aufhören und dann zündest du dir eine Zigarette an und wunderst dich, boah Gott, macht ja gar nichts. Ne? Also in solchen Sachen ist uns das irgendwie logisch. Ich weiß, dass man natürlich dann auch oftmals aufsteht und wieder hinfällt. Aufsteht und scheitert. Das läuft nicht automatisch. Ich bete, dann stehe ich auf und plötzlich bin ich super grobi und alles funktioniert. Aber ich glaube, je hartnäckiger und öfter wir aufstehen, desto mehr wächst etwas, was man Frucht des Geistes nennt. Also bleiben wir bei dem Beispiel der Freundlichkeit. Du hast jemanden angeschissen, du warst nicht freundlich. Jemand, den du eigentlich liebst und okay, es gab auch Gründe dafür, aber eigentlich wärst du gerne anders in dieser Situation. Du kannst aufgeben und sagen, ich bin eben so. Und dann meistens bläst man die Ungerechtigkeit des anderen auf, dann rechtfertigt man, dass man eben so ist und so. Oder du kannst zum 47. Mal daran glauben, dass da doch etwas sich ändern kann. Dass diese Kraft in Schwachen mächtig ist und dann stehst du wieder auf. Und ich glaube, mit dem 48. Mal ist diese Frucht ein bisschen größer als beim 47. Mal. Und ich glaube auch, dass es Dinge gibt, wo du erlebst, dass es wesentlich weniger mühsam ist als mit 47, 48, 49 Mal. Du stehst auf, nicht weil du musst, sondern eher weil du kannst. Weil du glaubst, dass du kannst. So wie ein Kind nicht laufen lernt, weil es muss, sondern weil es kann. Noch nicht sofort, aber es ist in ihm angelegt. So. Alles, was ich sagen will, ist, Gottes verändernde Kraft ist, glaube ich, sehr oft dann erst freigesetzt, wenn wir es wagen, Ja zu sagen und darauf zu vertrauen, dass sie da ist, wenn wir sie brauchen. weil wir darin verwickelt sind, weil Gott uns in die Veränderung verwickeln will. Okay, das Letzte noch, die Welt verändern. Ich glaube tatsächlich sogar, dass dieses Aufstehen für uns oder zum Teil ganz große Probleme dieser Welt verändern kann, die für uns wirklich zu groß sind. Also man sieht einige schöne Veränderungen auf der Welt. Ich weiß, viele ganz nicht schöne, aber ein paar schon. Abschaffung der Apartheid, Zusammenbruch von Kommunismus. Oder ich war jetzt in Irland, der nordirische Konflikt, ich glaube, er ist nicht richtig gelöst, aber es gibt einen wackeligen Frieden, sagen wir mal. Oder es gibt viele kleine Initiativen, wo sich Leute engagieren, die Vietnam-Bilder einfach von eben, ne? Wo Leute glauben, doch, es kann sich was verändern, das muss nicht so bleiben. Und dann gibt es Millionen Leute, die einfach ihrem Nachbarn beim Umzug helfen oder einem Bettler einen Euro geben oder sich irgendwo ehrenamtlich engagieren. Und das verändert die Welt. Das ist doch nicht einfach irgendwie Pustekuchen. Ich glaube, es gibt Hunderte, die dasselbe getan haben, was dieser Brunner da auf dem Bahnsteig getan hat oder in der S-Bahn, die allerdings halt nicht dabei umkommen und deswegen kommen sie nie in der Presse. Manche dieser Dinge geschehen aus christlicher Nächstenliebe, vielleicht tatsächlich bewusst aus dieser Kraft raus, die ein Mensch, von der ein Mensch glaubt, dass Gott sie in uns aktivieren will. Ganz viele Dinge entstehen einfach aus Menschlichkeit. Aber alles, was gut ist, das behaupte ich, wer immer und wann immer und warum immer es jemand tut, ist letztlich Gottes veränderndes Handeln in dieser Welt. Ich habe den Satz gelesen, wo immer Dinge nach den Maßstäben des Reiches Gottes geschehen, ganz gleich, wer sie tut und wie unbedeutend sie erscheinen mögen, wird Gottes Herrschaft verwirklicht. Nur nichts von diesen Dingen, ich wüsste nichts von diesen Dingen, kleinen und großen Dingen, die geschehen sind, die geschehen sind, ohne dass Menschen aufgestanden sind. Und wenn sie nur aufgestanden sind, indem sie für etwas gebetet haben. Manches von diesen Dingen, die passiert, halte ich für blanke Wunder. Aber immer ist in irgendeiner Form Mensch, das menschliche Aufstehen mit da drin. So. Und manchmal verehren wir diese Leute später als Helden, manchmal halten sie sich sogar später selber für solche. Aber letztlich waren sie schwach wie wir. Aber haben geglaubt an die verändernde Kraft. An eine verändernde Kraft, nicht unbedingt die christliche immer, ne? Aber ich sehe sie da drin und sind aufgestanden und etwas hat sich verändert. Das meine ich mit Ja-Sager und ich würde das sogar hoffen für die ganz großen Dinge dieser Welt. Also, ich komme zum Schluss, solange Gott seinen Traum vom Reich Gottes, also vielleicht noch so viel, ich bin kein Optimist. Ich bin öfter enttäuscht von mir, als ich begeistert von mir bin. Ich sehe wesentlich weniger Veränderungen, als ich gern sehen würde bei mir. Der Grund, warum ich nicht aufhöre zu glauben, dass Veränderung möglich ist, liegt darin, dass solange Gott diesen Traum nicht aufgibt, dass eine neue Welt möglich ist, dass mehr Gerechtigkeit möglich ist, dass Schönheit möglich ist, Beziehung, Gottes Beziehung, solange er diesen Traum nicht beerdigt und an Leute glaubt wie mich, die schwach sind und nicht wissen, wie sie aus dem Bett kommen, gebe ich ihn auch nicht auf. Vater im Himmel, ich will Veränderung sehen. Und darum bete ich, dass du uns den Mut gibst, Ja zu sagen, wenn es nur ein bisschen Glaube von uns bräuchte an eine Kraft, die viel mehr möglich macht, als wir uns vorstellen können. Ich danke dir, dass du in uns regieren willst. Und die allermeiste Zeit meines Lebens weiß ich genau, dass es gut wäre, wenn du mehr in mir regieren könntest und es würde mich in Freiheit führen. Ich bete, Herr, dass du nächste Woche mich daran erinnerst, ans Ja sagen. Wenn es einen Punkt gäbe, wo ich Ja sagen könnte und es würde sich etwas zum Guten verändern. Ich will sehen, dass sich mein Leben verändert und das Leben von Menschen um mich herum und sogar Gesellschaft und eigentlich sogar diese Welt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.